Ich lese jetzt den Predigttext, der gleich folgenden Predigt zugrunde liegt. Und ihr könnt auch gerne mitlesen auf Seite 5 in euren Programmheften. Und der Text kommt aus Markus 2, Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich dem Gelähmten zu und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen. Sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt.
Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, danke, dass du jetzt bei uns bist, und ich bitte dich darum, dass du uns offene Ohren und offene Herzen schenkst für das, was du uns zu sagen hast und wo du uns begegnen möchtest. Amen. Wir machen heute weiter in unserer Predigtserie Fastenzeit, klarer sehen. Wir befinden uns ja gerade mitten in dieser traditionellen christlichen Fastenzeit, die jedes Jahr auf Ostern hinführt. Und bisher habe ich das immer so gedacht und auch so gesagt, dass diese Fastenzeit 40 Tage dauert. Diese Woche habe ich festgestellt, dass wir alle fürchterlich betrogen wurden. Die Fastenzeit hat dieses Jahr am 1. März begonnen und Ostern ist am 16. April. Ja, März hat 31 Tage plus noch 15 Tage im April sind 46 Tage Fastenzeit. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es ist länger. Und der Trick dahinter ist, dass die Sonntage, die sechs Sonntage, die in dieser Zeit liegen, als Feiertage nicht mitgezählt werden. Ich konnte das jetzt nicht letztgültig klären, ob man an diesen Sonntagen dann auch mit dem Fasten pausieren darf oder nicht. Das überlasse ich jetzt einfach mal eurer Interpretation. So, nach dieser schockierenden Enthüllung, zumindest für mich, machen wir jetzt weiter mit dem Inhaltlichen. Und zwar geht es in unserer Predigtserie darum, so Wege zu finden, einen klaren Fokus zu bekommen in unserem Leben. Ja, so das, was zählt und das, was bleibt, neben all den Ablenkungen irgendwie wieder neu in den Blick zu bekommen. Und an den ersten beiden Sonntagen ging es dabei ums Fasten selbst und dann auch um Zeiten der Stille. Und ich finde das immer wieder spannend zu hören, was ihr da so Erfahrungen schon mitgemacht habt, allein mit den beiden Dingen. Auch wenn die Erfahrung einfach nur ist, ja, ich kann damit irgendwie nicht so wirklich was anfangen. Und falls es euch damit gerade so geht, mit den beiden Dingen, habe ich gute Nachrichten für euch, nämlich es geht heute um einen dritten Weg, wie wir diese 46 Tage für uns nutzen können. Und zwar geht es um Freundschaften oder Freunde. Und Alex hat die Predigtserie letzte Woche so beschrieben, dass wir euch mit jeder Predigt in dieser Serie so eine Art Werkzeug mitgeben wollen, wie wir diese Zeit gestalten können. Und heute geht es sozusagen um das Werkzeug, was uns hilft, all die Werkzeuge, die wir schon untereinander haben, miteinander zu teilen und uns gegenseitig verfügbar zu machen. Oder um es mal anders zu sagen, wir sind ja nicht alleine auf der Suche nach Klarheit für unser Leben. Ja, wir sind auch nicht alleine in unserem Glauben oder auf unserer Suche nach Gott. Ja, wir haben andere Menschen um uns herum und wir haben einander unglaublich viel zu geben. Und was für wunderbare Auswirkungen so Freundschaften haben können, wird, finde ich, ganz besonders am Ende dieses Textes deutlich. Ja, die ganze Menschenmenge ist außer sich vor Staunen und sagt, sowas haben wir noch nie erlebt. Und ich kann mich in meinem Leben an so ein paar Momente erinnern, wo ich das auch so gedacht oder gefühlt habe. Ja, sowas habe ich noch nie erlebt. Ja, so das erste große Konzert, auf dem ich war. Avatar in 3D im Kino zu sehen. Die erste Reihe außen links in der höchsten und schnellsten Achterbahn Europas. Der erste Flug, der erste Kuss, die Geburt meiner Tochter. Oder so ein Gefühl dafür, dass Gott wirklich da ist. Ja, das sind so Momente und ich glaube, wir alle lieben solche Momente, in denen wir so ins Staunen kommen. Ja, in denen wir, oder ich zumindest, sehne mich auch immer wieder nach solchen Momenten, wo mich irgendwas oder irgendwer so völlig aus den Socken haut, ohne dass ich jetzt groß irgendwas getan oder dazu beigetragen hätte. Das sind für mich auch so Momente der Klarheit, wo ich so denke, ja, dafür lohnt es sich doch zu leben. Das sind Momente, die mich inspirieren. Und klar vollbringt Jesus hier im Text auch ein übernatürliches Wunder, aber es ist eben auch ein Text darüber, was vier Männer, was vier Freunde für einen gelähmten Menschen möglich gemacht haben. Und auch bei all den Momenten, die ich gerade so kurz erwähnt habe aus meinem Leben, haben Freunde eine entscheidende Rolle gespielt. Ja, es wäre ohne sie nie so passiert. Ganz besonders deutlich erinnere ich mich an den Moment, an dem ich von meinen Freunden in die erste Reihe trotz Höhenangst dieser Achterbahn gezwungen wurde. Das werde ich nicht so schnell vergessen. Ja, wie können wir einander inspirieren? Wie können wir einander ins Staunen bringen? Wie können wir einander solche Momente der Klarheit irgendwie schenken, die füreinander machen? Ja, wie können wir in dem Sinne gute Freunde füreinander sein? Und den Fragen will ich in den folgenden drei Punkten nachgehen. Und zwar erstens, was sind Herausforderungen für solche Freundschaften? Zweitens, wie geht Jesus damit um? Und drittens, wie hilft uns das jetzt weiter? Zuerst zu den Herausforderungen. Und ich denke, wir sind letztlich uns selbst die größte Herausforderung. Ja, denn so sehr wir einander lieben und wertschätzen und so sehr wir auf Freundschaften und Beziehungen miteinander wollen, so sehr gehen wir doch einander auch auf den Keks. Ja, ich glaube, selbst in der engsten Freundschaft steckt noch so diese Spannung drin, dass wir uns unglaublich viel bedeuten, unglaublich viel zu geben haben, aber dass wir einander gleichzeitig auch jede Menge Zeit und Nerven kosten. Und diese Spannung, die kommt in den verschiedenen Charakteren hier im Text auch wunderbar zum Ausdruck. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, ja, aber auf der einen Seite sind diese vier Männer. Ja, die bringen den Gelähmten zu Jesus, super toll. Ja, ohne sie wäre nie dahin gekommen. Wunderbar, andere Menschen sind toll, lasst uns alle gute Freunde werden. Und auf der anderen Seite sind aber diese Schriftgelehrten. Ja, und die finden es ganz furchtbar, was Jesus macht und stellen sich so dagegen und kosten diesen Gelähmten fast seine Vergebung und seine Heilung. Ja, ganz schlimm. Andere Menschen haben immer irgendwie was zu meckern, so lasst sie uns auf Distanz halten, so gut wir es nur können. Oder mein persönliches Highlight in diesem Text in der Hinsicht ist die Menschenmenge. Ja, zuerst verursachen sie so ein Gedränge, dass die vier Männer mit ihrem gelähmten Freund gar nicht zu Jesus durchkommen, aber nach seiner Heilung, da ist plötzlich Platz für ihn. Ja, da kann er vor den Augen der gesamten Menge, wie es heißt, da durchgehen. Ja, der muss nicht mehr mit seiner Matte zurück durch das Dach irgendwie kraxeln. Und das sind irgendwie so die gleichen Leute, ja, die ihm dann plötzlich nicht mehr im Weg stehen und die vorher ein Hindernis für ihn waren. Ja, da drin steckt so eine Spannung. Und ich denke, dieselbe Spannung, die erleben wir auch im Umgang miteinander. Und die lässt sich auch nicht so leicht auflösen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, je mehr wir versuchen, das irgendwie so zu zwingen, das aufzulösen, desto mehr stehen wir uns vielleicht selber im Weg. Und das ist auch hier im Text so. Ja, die Schriftgelehrten zum Beispiel, die ja eigentlich eine Gotteslästerung verhindern wollen, stehen hier eigentlich Gott im Weg, lästern Gott, könnte man sagen, indem sie so einzelne Geschöpfe irgendwie abschreiben. Oder in der Menschenmenge wollen alle möglichst nah ran an Jesus, um diesen inspirierenden Moment mit ihm zu erleben. Und genau dadurch verhindern sie ihn fast. Und ich glaube, wir stehen uns da manchmal auch so ein bisschen selber im Weg. Und damit es so ein bisschen greifbarer wird, was ich damit meine, will ich zwei ein bisschen ausführlichere Beispiele dazu machen. Und zwar erstens haben wir, denke ich, manchmal mit so vielen Menschen zu tun, dass wir nicht wirklich tief kommen. Ja, wir sind sozial übersättigt. Wir haben ständig irgendwelche Nachrichten zu beantworten, Leute zu treffen, Möglichkeiten irgendwie zu netzwerken, Partys, auf denen wir sein könnten, soziale und unsoziale Medien, von denen wir uns berieseln lassen können. Ich zum Beispiel habe inzwischen überhaupt gar nicht mehr dieses Problem, was manche Leute beschreiben, dass ich zu viel Zeit irgendwie auf Facebook verschwende. Und zwar einfach, weil es mir viel zu anstrengend ist. Ja, gerade so am Ende des Tages habe ich oft keine Nerven mehr, mir noch irgendwelche Posts oder sogar Videos anzuschauen. Und wenn ich nicht mal dafür mehr Zeit und Nerven habe, dann heißt das ja auch, dass ich erst recht keine Energie dafür habe, neue Leute wirklich kennenzulernen. Ja, mich auf so besondere Momente einzulassen, tiefere Gespräche zu führen, jemandem mal länger zuzuhören oder auch selber meine innersten Gefühle irgendwie jemandem zum Ausdruck zu bringen. Und es geht offensichtlich nicht nur mir zu. Es gab schon, habe ich herausgefunden, 1996 ein Buch mit dem Titel Das übersättigte Selbst. 1996, ja. Da gab es Facebook und viele andere dieser sozialen Medien noch gar nicht. Und die Übersättigung wurde in diesem Buch zum Beispiel auf so Dinge wie Fernsehnachrichten, Leute, die man im Zug trifft, Autoradio und Lokalzeitungen zurückgeführt. 2008 gab es dann schon ein Buch mit dem Titel Das erschöpfte Selbst. Und damit kann ich mich an manchen Abenden dann schon ziemlich gut identifizieren. Aber seit 2008 sind noch mal ganz viele neue Möglichkeiten für uns entstanden, so miteinander zu kommunizieren, miteinander irgendwie zu tun zu haben. Ich habe mich dann so gefragt, welchen Titel denn so ein Buch im Jahr 2017 haben könnte. Und gerade mit der Geschichte im Hinterkopf dachte ich vielleicht Das gelähmte Selbst. Ich habe das mal bei Amazon gesucht und noch nicht gefunden. Das heißt, falls ihr einen Soziologen kennt, der ein Buch veröffentlichen will, guter Titel. Sehr gut auf den Punkt bringt dieses Problem, aber finde ich auch der Soziologe Hartmut Rosa in seinem Buch Beschleunigung und Entfremdung, ist aus dem Jahr 2014. Ihr findet da auch einen Ausschnitt auf Seite 2 im Programmheft abgedruckt, den ich kurz vorlesen möchte. Auch unter Zeitdruck ist es möglich, Informationen auszutauschen und sachbezogen zu kooperieren. Aber über die Lebensgeschichte des anderen und seine persönlichen Probleme will man lieber nichts erfahren. Ja, wir können nach der Arbeit noch einen trinken gehen, aber verzichten wir doch lieber darauf, uns unsere Lebensgeschichten zu erzählen und eine echte Resonanzbeziehung einzugehen. Die Etablierung solcher Beziehungen ist viel zu zeitaufwendig und ihre Auflösung viel zu schmerzhaft in einer Welt kurzlebiger Begegnungen. Ja, ist so eine Herausforderung, soziale Übersättigung. Es gibt viel zu viele von uns und wir haben viel zu viele Möglichkeiten, irgendwie miteinander in Kontakt zu treten und zu bleiben. Es kann eine Überforderung sein. Zweite Herausforderung habe ich auch wieder von einem Soziologen namens Robert Woodnow. Und was an ihm interessant ist, ist, dass er Religionssoziologe ist und sich speziell Kirchen anschaut und was für Dinge Kirchen tun und Unternehmen, um so Freundschaften oder Gemeinschaft zu fördern. Und er hat das im Kontext der USA getan. Das heißt, das trifft vielleicht nicht so hundertprozentig auf alles hierzu, ist nochmal ein bisschen anderer Kontext, aber ich habe mich da in so manchem wiedergefunden. Und zwar hat er sich in einem Buch speziell damit beschäftigt, welchen Effekt solche Kleingruppen, die es ja in vielen Gemeinden gibt und auch hier bei uns, so auf unser Verständnis von Freundschaft haben können. Und er schreibt da sehr viel Positives über Kleingruppen, dass sie so Stabilität auch schaffen können, während viele andere soziale Netzwerke auseinanderfallen. Aber er stellt dann auch folgende Gefahr fest. Ich habe das selbst versucht, aus dem Englischen zu übersetzen, ist also ein bisschen holprig. Manche Kleingruppen bieten lediglich die Möglichkeit für einzelne Menschen, sich in der Gegenwart anderer auf sich selbst zu fokussieren. Der soziale Vertrag, der die Mitglieder verbindet, beinhaltet nur ein minimales Maß an Verpflichtungen. Komm, wenn du Zeit hast, rede, wenn du dich danach fühlst, respektiere die Meinungen von allen anderen, kritisiere niemals. Verlasse die Gruppe stillschweigend, wenn du unzufrieden bist. Und das hat mich so ein bisschen getroffen. Ja? Wie oft bin ich in irgendeiner Gruppe oder mit irgendwelchen Freunden und nehme ich eigentlich nur selbst in ihrer Gegenwart wahr? Und Robert Woodnow geht dann sogar noch einen Schritt weiter und sagt, das kann auf lange Sicht so dazu führen, dass wir Freundschaft genau auf genau das reduzieren, was so eine Gruppe zu bieten hat oder was so eine Gruppe manchmal für uns ist. Ja, so ein bisschen emotionale Unterstützung, dass die eigene Meinung respektiert wird, dass man auch andere nicht kritisiert und dass, wenn man unzufrieden ist, sich einfach nicht mehr meldet. Und das ist so eine zweite Herausforderung, denke ich, dass wir einander manchmal als Quelle der Selbstbestätigung wahrnehmen oder gebrauchen. Und wenn jemand irgendwie eine andere Meinung hat oder uns irgendwie komisch kommt oder wir so nicht klarkommen, dann tschüss. Weiter zum zweiten Punkt. Wie geht Jesus mit solchen Herausforderungen oder mit dieser Herausforderung hier im Text um? Und dazu will ich erstmal einen genaueren Blick auf diesen Gelähmten werfen. Der Gelähmte ist nämlich deshalb so spannend, weil der Text uns genau nichts über ihn sagt. Außer eben, dass er gelähmt ist. Wir erfahren keinen Namen von diesem Mann. Das ist in anderen Wundererzählungen anders. Er wird einfach immer nur als der Gelähmte bezeichnet. Und als er dann nicht mehr gelähmt ist als Mann. Das Einzige, was er tut, ist aufzustehen mit seiner Matte und rauszugehen, als Jesus ihm das befiehlt. Wir wissen nicht, wie seine Reaktion irgendwie war auf das, was Jesus zu ihm gesagt hat. Wir wissen auch nicht, wie er auf seine eigene Heilung reagiert hat. Wir wissen nicht mal, ob er am Ende mit den Leuten mitgefeiert hat mit der Menge oder ob er mehr so still rausgeschlichen ist und am liebsten allein gewesen wäre. Wir wissen auch nicht, ob er die vier Männer darum gebeten hat, ihn dahin zu bringen oder ob sie ihn vielleicht sogar gegen seinen Willen dorthin gebracht haben. Ja, es ist kein Wort darüber, wie er sich gefühlt hat, was er denn wollte, was er geglaubt hat, was vielleicht auch seine inneren Kämpfe waren. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber offensichtlich war Markus, der Autor dieses Textes, der Meinung, das trägt alles nichts zur Geschichte bei. Ja, das wirkt fast so, wenn man diesen Text liest, dass diese äußere Lähmung des Mannes so beispielhaft steht für seinen ganzen Zustand. Ja, dass er wie so in sich selbst gefangen ist und falls er irgendwelche Gefühle oder Gedanken oder sowas hatte, irgendwelche Meinungen, dann waren die jedenfalls nicht so wichtig oder so entscheidend. Und das kann ich manchmal sehr gut nachempfinden. Ja, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie komplett hilflos oder handlungsunfähig, wie so ein gelähmter Mensch auf der Trage. Aber es gibt doch so Momente, in denen würde ich gerne irgendwie was reißen. Oder ich würde mehr reißen, ich würde gerne mehr bewirken und ich kann es einfach nicht. Ja, es wirkt so, als ob all meine gut gemeinten Versuche irgendwo manchmal nirgendwo hinführen. Und die Autorin Melanie Wolfers hat das in ihrem Buch Freunde fürs Leben mal als so ein Lebensgefühl des Mangels beschrieben, was sich durch unsere ganze Gesellschaft durchzieht. Ja, so ein Gefühl von, ich bin nicht genug, nicht erfolgreich genug, nicht hilfsbereit genug, nicht spirituell genug. Sie spricht außerdem von einem Leben im Konjunktivmodus. Ja, so, wenn ich mehr Zeit hätte, dann würde ich. Ja, wie wäre es wohl, wenn? Oder es wäre ja eigentlich schön, wenn. Ich weiß nicht, wie es euch damit so geht, aber ich kann mich damit sehr gut identifizieren. Ja? So, wenn ich mehr Zeit und Nerven hätte, da ist mein Konjunktivmodus, dann wäre ich gern der Typ oder dann könnte ich der Typ sein, der alle Menschen um sich herum kennt, der so in ihr Leben investiert ist und der Freundschaften mit ihnen aufbaut. Ja, ich würde ja gerne so inspirierende Momente für alle Menschen schaffen, für meine Freunde schaffen, wenn nur nicht immer so viel los wäre. Ja, ich wäre ja gerne derjenige, der zumindest so seinen Teil dazu beiträgt, dass am Ende die Menge jubelt. Aber ich komme halt gerade nicht dazu. Und selbst wenn die Menge jubelt, ja, selbst wenn ich so was erreiche, was ich mir vorgenommen habe, dann habe ich hinterher oft immer noch nicht so dieses Gefühl, gut genug zu sein. Ja, da geht eigentlich immer noch mehr. Und war das nicht doch auch irgendwie eine verpasste Chance so? Ja, es war vielleicht ganz nett, aber was hat es denn wirklich gebracht? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken, solche Gefühle kennt. Wie begegnet Jesus ihnen? Indem er zu dem Mann sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Ja, Jesus sieht so tiefer als diese körperliche Lähmung. Ja, er sieht, dass dieser Mann noch auf einer anderen Ebene irgendwo Heilung braucht. Und die spricht er ihm zu. Und Jesus identifiziert damit auch so dieses Gefühl der Lähmung, so dieses Gefühl von, ich bin nicht gut genug und ich würde ja so gerne wenn, als Sünde. Und er befreit den Mann davon. Damit sagt Jesus natürlich auch oder impliziert er, dass dieser Mann tatsächlich ein Sünder ist und Vergebung braucht. Und damit identifiziert er auch uns, denen es vielleicht manchmal so geht oder die wir vielleicht manchmal so fühlen, in dem Sinne als Sünder und Sünderinnen. Und das hört erstmal niemand von uns gern. Vielleicht, weil wir uns da irgendwie so ein bisschen ertappt fühlen oder vielleicht auch gerade, weil mit Sünde häufig so ein Druck aufgebaut wird, der gerade dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein und diesen Konjunktivmodus einfach nur noch verstärkt, einfach nur noch schlimmer macht. Und Jesus hackt jetzt nicht lange auf dieser Sünde rum, sondern er spricht dem Mann Vergebung zu. Und der Punkt davon ist eben genau, diesem Mann den Druck zu nehmen, der auf ihm lastet. Vielleicht ganz kurz als Hintergrund, um diesen Druck noch so ein bisschen mehr zu verstehen. Es wurde zu der Zeit häufig so ein Zusammenhang zwischen Sünde und irgendeinem äußerlichen, körperlichen Leiden gezogen. Ja, wie zum Beispiel so eine Lähmung oder eine Blindheit. Das heißt, der Mann ging wahrscheinlich davon aus, dass seine Lähmung sowas wie eine Strafe Gottes für sein Leben war. Ja, das ist ja nochmal eine unglaubliche zusätzliche Belastung zu dem Gelähmtsein selber. Und die nimmt Jesus ihm hier mit seinen ersten Worten. Und das ist auch das Problem, das die Schriftgelehrten hier mit Jesus haben. Ja, wenn Gott diesen Menschen wegen seiner Sünde mit Lähmung bestraft, wie kann Jesus da seine Sünden seien vergeben? Ja, es ist zum einen Gotteslästerung und zum anderen macht es auch gar keinen Sinn, denn die Strafe für die Sünde ist ja noch sichtbar. Wie kann denn dann die Sünde vergeben sein? Aber Jesus behauptet und beweist das Gegenteil. Ja? Er heilt diesen Gelähmten dann auch von seiner Lähmung. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ein moderner Schriftgelehrter, wenn man so will, nämlich der Papst, anders mit dieser Sache, mit diesem Thema umgeht, als die Schriftgelehrten hier im Text. In einem Zeitinterview vom 9. März ist es erschienen, hat er diesem Sündersein den Druck genommen mit seinen Worten. Und zwar wehrt er sich in diesem Interview sehr stark gegen die Idealisierung seiner eigenen Person, unter anderem eben mit den Worten, ich bin Sünder und bin fehlbar. Er sagt weiter, dass er es sogar als Aggression empfindet, wenn jemand ihn so sehr idealisiert, dass er ihm nicht zugesteht, Sünder und fehlbar zu sein. Ja, er wehrt sich gegen dieses Gefühl, gegen diese Erwartungshaltung auch von außen, nicht gut genug zu sein. Ja, dass er als Papst eigentlich viel mehr reißen und sein und tun müsste. Ein weiteres sehr schönes Zitat aus diesem Interview, in dem das zum Ausdruck kommt, ist, wo er sagt, ich will nicht sagen, ein armer Teufel, aber ich bin ein ganz normaler Mensch, der tut, was er kann. So fühle ich mich. Und wenn dann jemand, wer weiß, was über mich sagt, dann tut mir das nicht gut. Und ich hatte so beim Lesen dieses Interviews wie den Eindruck, dieser Mann kämpft geradezu darum, Sünder sein zu dürfen. Und es wird dann auch deutlich im Verlauf dieses Interviews, warum er da so drauf besteht. Und zwar sagt er, dass nur Sünder in der Gnade Gottes zu sein, uns den Mut gibt, weiterzumachen und dieser Zeit Leben zu schenken. Ja, das ist so in einem Satz, was ich mit diesem ganzen zweiten Punkt sagen will. Und ich denke, wenn wir einander inspirieren wollen, wenn wir so besondere Momente schaffen und erleben wollen miteinander, wenn wir gute Freunde füreinander sein wollen, wenn wir dieser Zeit Leben schenken wollen, dann ist vielleicht so einer der ersten Kämpfe, die wir mit uns ausfechten müssen, dass wir innerlich darum ringen, Sünderinnen und Sünder sein zu dürfen. Ja, dass wir uns nicht unterkriegen lassen oder bestimmen lassen von diesem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja, dass wir uns nicht abspeisen lassen mit der Ausrede, dass wir alles viel besser machen würden, wenn. Denn wir identifizieren uns selber damit ja auch nicht einfach als Sünderinnen und Sünder, sondern wir sind, wie der Papst das so schön sagt, Sünder in der Gnade Gottes. Ja, der Druck ist raus. Und was das dann bedeutet oder wie das aussieht, macht Jesus sehr eindrücklich deutlich mit der Heilung dieses Gelähmten. Und wenn wir diese Heilung, die Heilung dieses gelähmten Mannes jetzt mal als Illustration zur Sündenvergebung nehmen, wie der Text das, glaube ich, vorschlägt, dann sind wir eben nicht nur Sünder oder Gelähmte, sondern dann sind wir Gelähmte, die geheilt wurden. Ja, wir sind Sünder, denen vergeben wurde. Wir sind Menschen, die gehen können, die was reißen können, die was bewegen können, die einander inspirieren können. Ja, die besten Freunde sein können, und zwar trotz all unserer Fehler und Schwächen. Und wir sind das mit so einem ganz anderen Bewusstsein, was für ein Geschenk das ist. Ja, wir sind das mit dem Mut und auch der Leichtigkeit, dass das erstmal wenig damit zu tun hat, wie gut wir gerade sind, wie toll unser Verhalten ist und ob es noch dieser oder jener Konjunktiv irgendwie in Erfüllung geht, den wir uns gerade wünschen. Ich glaube, allein schon dieses Eingeständnis kann zum einen unglaublich befreiend sein und zum anderen unglaublich inspirierend. Ja, ich zumindest war sehr inspiriert, als ich diese Woche das Gesicht vom Papst auf der Titelseite der Zeit gesehen habe, neben diesem Satz. Ich bin Sünder und bin fehlbar. Ja, das musst du erst mal bringen, das musst du als Papst gerade erst mal bringen. Das war ein inspirierender Moment für mich. Ja, sowas habe ich noch nie erlebt von einem Papst. Weiter zum dritten Punkt und der Frage, wie uns das jetzt weiterhilft mit unseren Herausforderungen. Und ich glaube, das hilft uns auf ganz vielfältige Weise, aber ich will noch mal auf diese zwei Punkte oder zwei Beispiele aus dem ersten Punkt zurückkommen, wo das greift. Und wo und wir jetzt vielleicht auch in den verbleibenden 27 Tagen der Fastenzeit irgendwo den Hebel ansetzen können, ohne uns direkt wieder irgendwie Druck zu machen oder selber im Weg zu stehen. Zuerst zu dieser sozialen Übersättigung. Ich glaube nicht, dass das Grundproblem dahinter die gestiegene Mobilität ist oder die technologischen Möglichkeiten oder sozialen Medien, die wir haben. Ja, der Begriff soziale Übersättigung, den gab es schon 1996, als es vieles davon noch nicht gab. Und nur weil wir mit unglaublich vielen Menschen gleichzeitig verbunden oder in Kontakt sein können, heißt das ja noch nicht, dass wir es müssen. Aber es fällt uns eben irgendwie schwer, so diese Möglichkeiten nicht wahrzunehmen. Woran liegt das? Und ich glaube, das hat unter anderem was mit diesem Konjunktivmodus zu tun, den Melanie Wolfers beschreibt. Ja, wenn ich noch dieses Bild oder Video poste oder sehe, wenn ich diese Person beeindrucke, dann, wenn ich erstmal den Richtigen gefunden habe, dann, wenn ich auf diesem Event oder auf dieser Party noch mit dabei bin, wenn ich das noch mitnehme, dann, wenn ich dieses Projekt erstmal abgeschlossen habe, dann, wenn ich dieses Buch noch lesen würde, dann, ja, wenn ich bis zum Frühling fit wäre, dann, wenn ich mir beten würde, dann. Ja, dann irgendwann müssten doch diese ganzen inspirierenden Momente kommen. Aber alles, was häufig kommt, ist so ein Gefühl der Erschöpfung und Übersättigung. Und die Erfahrung der Sündenvergebung, die Gnade Gottes, die steht eben dafür, dass wir all diese Wenns und Danns letztlich nicht brauchen. Die sind nicht das Entscheidende. Ja, wir schalten manchmal so in diesen Konjunktivmodus, um diese inspirierenden Momente zu erzwingen und stehen uns damit selber im Weg. Und ich denke, das könnte so ein Perspektivwechsel sein, den wir in dieser Fastenzeit einüben. Ja, so ein Punkt, in dem wir lernen können, klarer zu sehen. Und ich glaube, wir brauchen dafür nicht mal irgendwie extra Zeit, uns zu nehmen und das Ganze nochmal zu reflektieren oder so, sondern achtet einfach mal drauf, wann ihr in eurem Kopf so in diesen Konjunktivmodus schaltet. Ja, sobald euch so ein Wenn-doch-nur-Gedanke irgendwie fesselt oder treibt oder hetzt. Ich denke, dann dürfen wir uns daran erinnern, dass das für die besonderen Momente im Leben nicht auf unsere Situation ankommt. Ja, die ist meistens nicht perfekt. Und das brauchen wir jetzt auch nicht schön zu reden, aber die Gnade Gottes ist groß genug, um aus unseren halbfertigen Projekten, unbeantworteten Nachrichten, dummen Sprüchen und ungewaschenen Haaren die inspirierendsten Momente des Jahres zu kreieren. Ja, deine Sünden sind dir vergeben. Der Druck ist raus. Und das kann so befreiend sein und so mit unserer sozialen Übersättigung helfen und uns Zeit und Nerven geben, die wir sonst nicht hätten. Wie ist es mit der zweiten Herausforderung, dass wir andere Menschen manchmal nur als so eine Möglichkeit sehen oder auch als Möglichkeit sehen, um uns auf uns selbst zu fokussieren? Ich glaube, das kann weniger werden, wenn wir so dieses Mangelgefühl loswerden, nicht gut genug zu sein. Ja, denn deshalb sind wir ja ständig auf der Suche nach so Bestätigung. Und ich glaube, die Vergebung Gottes ist genau diese Bestätigung. Ja, du bist gut genug. Nicht, weil du perfekt bist, nicht, weil du keine Fehler machst, aber weil Gott ein Wunder an dir getan hat, weil er dich geheilt hat. Und klar ist es auch immer wieder schön, von anderen Anerkennung zu bekommen. Klar ist es auch immer wieder schön, diese Anerkennung Gottes einander zuzusprechen. Ja, lasst uns das machen, lasst uns das nicht vernachlässigen. Aber lasst uns das auch mal ernst nehmen, diese Anerkennung Gottes. Lasst sie uns nicht immer gleich von unserem nächsten Fehler wieder nehmen. Das ist so ein zweiter Perspektivwechsel, den wir vielleicht einüben können in der Fastenzeit. Ja, wann immer du dich dabei ertappst, so in der Gegenwart von anderen Leuten, dich irgendwie hauptsächlich selbst zu reflektieren, so wie es dir jetzt gerade damit geht, was sie gesagt haben, wo das respektlos dir gegenüber war, wo deine Erwartungen oder vielleicht auch klare Absprachen irgendwie nicht eingehalten wurden, wo dich das verletzt, dann setz mal so eine mentale Grätsche an und geh dazwischen und frag dich, ob dir da vielleicht nicht gerade eine gute Freundschaft durch die Lappen geht, weil du so im Kopf und im Herz ständig nur bei dir selbst bist. Und vielleicht kommen euch ja sogar so ein, zwei Menschen in den Kopf, die ihr sehr schätzt für die emotionale Unterstützung, die sie euch geben. Aber mit denen ihr vielleicht gerne einen Schritt weiter gehen würdet, mit denen ihr gerne tiefer gehen würdet, in die ihr euch auch gerne investieren würdet. Dann ist die Fastenzeit so eine Möglichkeit, das anzugehen. Und wenn ihr nicht so genau wisst, wo jetzt damit anfangen oder ansetzen mit diesem Einüben dieser neuen Perspektive, dieser Gottesdienst ist unter anderem als so ein Übungsfeld dafür gedacht. Ja, man verliert es vielleicht irgendwie leicht aus dem Blick, aber es sind solche Sachen wie hier zu sein und Stühle zu stellen, die es möglich machen, dass wir einander hier im Gottesdienst begegnen und dass hier Freundschaften entstehen. Und das tun sie, ja. Ich habe vor gut drei Jahren, habe ich keine einzige Person in diesem Raum auch nur gekannt. Ja, das ist so eine Möglichkeit, dass wir einen Schritt tiefer miteinander kommen, dass wir auch immer wieder besondere Momente mit Gott erleben. Und deshalb möchte ich jetzt kurz zum Ende der Predigt hier noch Zeit nehmen, mal so ein großes Danke auszusprechen an alle, die ihr euch im Rahmen dieses Gottesdienstes zum Beispiel investiert. Ja, indem ihr den Raum gestaltet und die Technik aufbaut, indem ihr einander mit Programmheften, Kaffee und einem Lächeln hier willkommen heißt. indem ihr einander mit in den Gottesdienst, in Fürbitte, in Lobpreis und Abendmahl reinnehmt und auch indem ihr euch einfach so hier investiert, ohne jetzt irgendeinen offiziellen Job zu haben. Ja, das sind so konkrete Schritte, mit denen wir einüben können, uns nicht nur in der Gegenwart anderer jetzt selbst wahrzunehmen. Das ist eine Investition in uns alle, für die ich jeden Sonntag unglaublich dankbar bin. Und ich glaube, je mehr wir das zum Beispiel also an einem Sonntag oder in so einem Gottesdienst einüben oder auch in irgendwelchen Gruppen, die eine Einladung dazu sind oder dieses Running Dinner, was wir jetzt anbieten, desto mehr wird das auch Kreise ziehen und wird auch an den anderen Tagen greifen. Ja, desto mehr wirkt sich das auch auf all unsere anderen Freundschaften auf unser Arbeitsumfeld, auf die Biere, die wir trinken und an denen wir dann vielleicht doch mal unsere Lebensgeschichte erzählen. Ja, ich glaube, dieser Perspektivwechsel kann ja auch zu so mancher anstrengender und peinlicher Situation führen. Er wird uns was kosten. Aber ich glaube, er wird eben auch zu den Momenten führen, wo wir am Ende so dastehen und sagen, sowas habe ich noch nie erlebt. Amen.